Tierarzt und Leben, der Podcast für Tierärzte von Tierärzten. Mal unter uns gesagt, Tierarzt sein und leben, geht das überhaupt? Ob und wie das geht, dazu erhältst du Inspiration in den kommenden Podcast-Folgen hier. Hier hörst du wahre Geschichten, die das Tierarztleben geschrieben hat. Tierärzte aus allen Bereichen und Lebensabschnitten berichten von ihrem Weg zum passenden Lebensmodell, für sich ganz individuell, und teilen ihre Lösungswege gegen Stress, Beschimpfungen, Schlafmangel und Unterbezahlung. Denn als Tierarzt arbeiten, Mama sein, Hobbys ausüben, gesunde Ernährung, Ausgleichssport und eine Beziehung führen, das ist der Wunsch. Aber wie geht das? Sorgen wir dafür, dass der Tierarztberuf in Zukunft für hohe Lebensqualität statt für hohe Suizidraten steht. Warten wir dafür nicht ab, dass Verbände, Kammern oder Arbeitsgruppen diese Veränderung einleiten. Fangen wir einfach bei uns an. Denn du bist nicht allein. Wir sind viele. Also lasst uns gemeinsam den Tierärztealltag lebenswerter gestalten. Zusammen, jeder auf seine Art. Los geht's! So, und in der dritten Folge von Tierarzt und Leben spreche ich mit Eva Ehrenböck. Sie ist eine Rindertierärztin und hat den Instagram-Kanal Kuhdoktor. Und zum Start ist sie als tiermedizinische Fachangestellte unterwegs gewesen und hat nun die Leidenschaft in der Rinderpraxis gefunden. Wir sprechen über das Mama-Sein und Tierarzt-Sein und die innere Zerrissenheit und noch vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration mit der dritten Folge. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung oder ein kleines Feedback dalässt, wie dir dieser Podcast gefällt. Und jetzt geht es los. Hallihallo, wunderschön, Eva, dass du heute dabei bist aus der Rinderwelt heute.
Mal ein ganz anderes Feld. Aber ich freue
mich auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen heute ein bisschen über das Tierarztsein wieder sprechen. Und starten tun wir ja immer mit der Frage, warum bist du eigentlich Tierarzt geworden?
Also ich will jetzt niemanden der Illusion berauben, aber ganz klassisch, ich wollte Tieren helfen als kleines Mädchen in der Schule. Ich hatte wirklich diesen kleinen Mädchentraum.
Das ist lustig, weil das haben bis jetzt alle geantwortet.
Ja, ich bin ehrlich, aber ich habe damals in der Schule dieses Schülerpraktikum gemacht, in der 8. Klasse. Und da bin ich direkt bei der Katzenkastration ohnmächtig geworden. Und da dachte ich mir kurz, irgendwie ist das vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Und da hat, das weiß ich noch wie heute, da hat die Tierärztin damals zu mir gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist allen schon mal passiert und wenn man es dann selber macht, dann wird man nicht mehr ohnmächtig. Und dann dachte ich mir, okay, gut, passt, dann kann ich doch Tierärztin werden.
Ja, sehr cool. Ja, ich habe auch öfters Schülerpraktikanten bei mir im Auto, aber da ist meistens nach einer Woche die Antwort, ich werde dann doch nicht Tierarzt. Also spannend, dass wir alle das doch im Schülerpraktikum gemacht haben. Auch das war von den meisten bis jetzt die Antwort und dann dran geblieben sind. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn du das als Traum schon in der Schule hattest, wenn du jetzt noch an dein Studium zurückdenkst, da wollten wir immer gern hören, wie würdest du dein Studium in 3 Begriffen beschreiben?
Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich das eigentlich prinzipiell nicht so negativ halten möchte. Aber wenn ich ganz ernsthaft darüber nachdenke, fallen mir doch wirklich als allererstes Lernen ein, Angst und Freunde. Mhm. Also so würde ich es zusammenfassen. Und es ist auch ganz, ganz ehrlich, ich kann es nicht anders beschönigen oder so.
Das war ja auch der Großteil unseres Studiums, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Lernen, da habe ich auch viele Bilder im Kopf, wie ich mit Migräne und Mütze über das Feld laufe mit dem Zettel in der Hand, weil ich irgendwo gehört hatte, wenn man in der frischen Luft in Bewegung Sachen auswendig lernt, dann ist es automatisch im Langzeitgedächtnis.
Ich habe den Speicherschlaf auserkoren. Und zwar habe ich, also ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe mir alle wichtigen Punkte immer nochmal zusammengefasst. Also ich habe unglaublich viele Aufzeichnungen mit Stichpunkten und ich wusste dann immer in der Prüfung, das steht auf der dritten Seite, das sind glaube ich 3 oder 4 Stichpunkte, so und so muss das sein. So konnte ich das immer widerrufen und das habe ich mir abends nach dem Lernen immer unter das Kissen gelegt, in der Hoffnung, dass es dann durchdiffundiert. Ich weiß nicht, ob
Absolut.
es was gebracht hat.
Naja, du bist da, wo du hin wolltest. Also irgendwas muss es gebracht
Stimmt.
haben. Das mit den Aufzeichnungen, ich habe auch heute noch meinen Parasitenordner im Schrank stehen. Heute noch. Ich werde 39. Man darf es gar nicht laut erzählen, weil diese Aufzeichnungen so unfassbar sind. Also ich weiß nicht, was einen da auch geritten hat. Wir haben auch teilweise den ganzen Nickel rausgeschrieben. Und
Ja,
man musste ja
sinnlos eigentlich.
total sinnlos, nicht wahr? Aber das ist so schön aufgearbeitet. Und jedes Mal gucke ich wieder meine Bürosachen durch, gucke in diesen Parasitenordner und denke mal, nee, da steckt so viel Arbeit drin, das kann ich nicht wegwerfen.
Ja, ich habe das alles auch noch im Karton. Ich kann mich auch nicht trennen. Pharma, Pharmakologie, super ordentlich, detailliert zusammengefasst. Die ganzen Zeichnungen noch da, die ganzen Formeln und oh Gott, dass man das mal alles auswendig konnte, bin ich immer noch total erschrocken.
Jetzt die Überleitungsfrage. Was arbeitest du aktuell und wie viel von dem auswendig Gelernten hast du denn wirklich täglich genutzt?
Also von dem auswendig Gelernten nix. Gar nichts. Ich bin Rindertierärztin im Bayerischen Wald, arbeite 30 Stunden die Woche, also auch nicht voll. Und ja, tingle ganz klassisch von Hof zu Hof, von Bauer zu Bauer, von Tier zu Tier und betreue da unsere Patienten.
Und bist du klassisch aus dem Studium raus und hast sofort als Rinder-Tierarzt angefangen oder hat dein Berufsweg noch ein paar Schwinge genommen?
Also mein Berufsweg hat vorher ein paar Schwinger genommen. Ich habe 3 Jahre auf den Studienplatz warten müssen und habe vorher so ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Und da gab es damals nicht so viele Stellen, die mit Tieren waren. Um genau zu sein, gab es genau eine auf einem Ziegenhof. Die haben quasi eine Käserei gehabt. Da musste man früh und abends Ziegen melken und Käse machen. War ganz schön, bis die festgestellt haben im Winter, dass ja gar nicht mehr so viel Arbeit ist, dass nur Melken und Käse machen jetzt keinen Freiwilligendienstler ausfüllt den ganzen Tag und haben sich dann von mir getrennt, überraschend. Und zufälligerweise hatte dann eine neue Stelle es ins Portfolio geschafft und das war ein Limousin-Rinderzüchter ganz in der Nähe von mir zu Hause. Und die hatten noch Pferde und halt die Mutterkuhherde. Und dort bin ich dorthin gekommen und habe dann auch letztendlich meine große Liebe zu den Rindern und zur Landwirtschaft entdeckt, weil ich vorher überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte. Ich wollte eigentlich ganz klassisch Kleintierärztin werden. Aber genau, das habe ich gemacht, das freiwillige ökologische Jahr. Dann habe ich noch eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten gemacht. Die habe ich damals verkürzt auf 2 Jahre, in der Hoffnung, immer jedes Jahr quasi wieder einen Studienplatz zu kriegen. Und dann habe ich studiert und dann habe ich aber ganz klassisch nach dem Studium sofort angefangen, in der Praxis zu arbeiten. Aber ich wollte eigentlich eine Doktorarbeit machen, nur nicht für 0 € oder für diesen obligatorischen 1 € oder die 10 €, die man da damals in den Kliniken bekommen hat. Weil ich ja in München gelebt habe und von 10 € im Monat lebt es sich sehr schlecht in
Ähnlich.
einer Großstadt. Überraschenderweise kann man von 10 € in München nicht leben im Monat. Genau, deswegen habe ich mir einen Job gesucht und habe dann gleich in der Rinderpraxis angefangen. Das habe ich 2,5 Jahre gemacht. Dann sind wir umgezogen und in dem Atemzug habe ich mir eine neue Arbeitsstelle gesucht. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil nicht in jeder Praxis ist man so familienkompatibel oder familienfreundlich. Und nachdem der Junior dann ein halbes Jahr alt war, bin ich dann in meine jetzige Praxis gestartet. Genau.
Ja, ist auf jeden Fall
eine Herausforderung, Frau, Tierarzt und Mutter zu sein. Habe ich
Definitiv,
auch
ja.
lange nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich war ja auch 10 Jahre in der Praxis und habe, das war halt mein Leben. Ich habe halt gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und zwischendurch geritten. Und irgendwann kam halt dieses Thema mit Familie und naja, und dann muss man sich schon ganz schön krass umorientieren. Für mich muss ich sagen, ist auch viel weggebrochen, weil meine Identität, das ist ja auch so der Klassiker, wir sagen ja, ich bin Tierarzt. Andere Menschen sagen, ich arbeite als Tierarzt oder dann halt als was anderes. Aber das würden, also die meisten, mit denen ich spreche, da sagt man, und ich sage das selber auch, ich bin Tierarzt. Mir würde nie einfallen zu sagen, ich arbeite als Tierarzt. Und man ist so, das ist so die Identität von einem selber. Und ich bin ja dann auch viel Turnier und Vielseitigkeit geritten. Das heißt, das ist dann alles mit der Schwangerschaft weggebrochen, weil man durfte ja nicht mehr arbeiten durchs Beschäftigungsverbot. Durch ein paar ärztliche Dinge durfte ich nicht mal Büro machen. Ich durfte die Praxis aus ärztlicher Anweisung quasi Humanseite nicht mehr betreten. Und reiten durfte ich, also zumindest sportlich durfte ich auch nicht mehr. Und alles, was mich so ausgemacht hat, war irgendwie plötzlich weg. Also das fand ich unheimlich schwierig. Und wenn dann natürlich der Arbeitgeber, wenn du sagst, dass es nicht familienkompatibel war, man ist ja selber schon so nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld, dann fällt es einem ja irgendwie doppelt schwer. Also ich hatte wirklich innerlich immer diese Zerrissenheit. Ich will ja als Tierarzt arbeiten, ich will ja aber auch Mama sein. Und also ich finde das sehr schwer, da auch eine Waage zu finden für alle Beteiligten.
Also du sprichst mir gerade aus der Seele. Das ging mir ganz genauso. Wir waren ja hier frisch hergezogen und ich habe erst ja einen guten Monat in der pra neuen Praxis gearbeitet und ich habe mich total darauf gefreut, alles, was da kommt, und habe mich total wohlgefühlt und es hat alles gepasst. Und ja, mein Gott, dann bin ich halt gleich schwanger geworden, wie das Leben halt nun mal so ist. Bestimmte Dinge sind halt nicht so planbar vielleicht, wie sich das manche Leute denken. Und diese komplett neue Situation, neue Umgebung, alle alten Freunde quasi weg, kein Job mehr, der mich ausmacht, mich als Person, wie du auch schon sagst, ich bin Tierärztin, lustig, habe ich vorher nie so wahrgenommen. Und dann auch noch diese Unsicherheit mit dem Arbeitgeber im Rücken, der einem da so Böswilligkeit unterstellt. Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, konnte die Schwangerschaft überhaupt nicht genießen, weil ich nicht wusste, was ist danach. Und dann, als dann quasi der Junior da war und so, also das war eine echt harte Zeit. Und als ich dann meinen neuen Arbeitgeber gefunden habe und der hat mich dann einmal angerufen und hat gesagt, hey du, hast du Zeit? Wir müssen einen Kaiserschnitt machen, ich brauche mal Hilfe, kannst du mir helfen? Dann habe ich gleich einen Junior genommen, habe meinen Mann in die Hand gedrückt und habe gesagt, tschüss, ich bin jetzt mal weg. Und er nur, wann kommst du wieder? Weiß ich nicht, tschüss. Oh, das war so unglaublich befreiend, das weiß ich noch.
Ja.
Ach, oh, ich weiß nicht. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass man sein Kind nicht liebt, mein Gott. Aber wie du schon sagst, das macht so viel von einem selber aus. Und gerade in dem Moment nimmt man das dann noch viel mehr wahr. Und das macht es echt zu einer ganz neuen Herausforderung.
Ja, schlagen dann so zwei Herzen in einer Brust und man weiß nicht so richtig, wie man sich doch vierteilen kann am besten.
Stimmt, ja.
Plus natürlich, wenn man sich, auch da haben wir mehrfach drüber gesprochen, aus dem Notdienstbereich rauszieht zu gewissen Zeiten, wenn das Kind noch sehr klein ist, weil körperlich, mental aus meiner Sicht nicht immer alles gleichzeitig geht, wie ich es manchmal möchte, dass ich auch immer so ein bisschen das schlechte Gewissen hatte, und auch das habe ich von vielen gehört, dass man ja seine Kollegen so ein bisschen im Stich lässt. Wir wissen um die Notdienstsituation natürlich auch alle auf dem Markt. Und das, also man ist so innerlich zerrissen und das, wie schade oder wie traurig auch, wenn man dann selber die schöne Zeit auch nicht so richtig genießen kann, weil man sich selber irgendwie so, ja, selber sogar im Weg steht eigentlich, weil die Umstände es so schwer machen für einen selber. Also schön, dass du jetzt einen Arbeitgeber gefunden hast, wo das ja so cool klappt, wo man auch Teilzeitbereiche fahren kann. Auch ich muss gestehen, Kann ich auch sagen, dass mein Arbeitgeber zu jeden Schandtaten bereit ist, was sicherlich nicht überall selbstverständlich ist und trotzdem ist es nicht einfach.
Diese Stelle im Podcast möchte ich kurz nutzen, um Vetstage meinen Kooperationspartner vorzustellen, bei dem sich nämlich alles um die Karriere in der Tiermedizin dreht. Wenn du also gerade dabei bist, deine Meinung zu ändern und eine neue Stelle suchst mit coolen Arbeitgebern oder du auch müde bist, immer wieder Bewerbungen zu schreiben und diese vielleicht noch manuell verschickst, dann schau super gerne mal bei Vetstage vorbei. Denn hier kannst du mit nur wenigen Klicks auf Jobsuche gehen und es gibt auch das Feature Lass dich finden. Das heißt, du teilst ganz entspannt dein Bewerberprofil und die Arbeitgebenden können dann dich finden. Natürlich entscheidest du hier, was du sichtbar machen möchtest. Also geh gerne mal auf Vetstage vorbei, leg da ganz einfach dein Profil an und deinen beruflichen Werdegang, teile deine Kompetenzen und fachliche Interessen und ich habe es ausprobiert, es dauert nur ein paar Minuten und nebenbei gibt es dort auch noch ein Spektrum an über 400 Fortbildungen, wie auch diesen Podcast zum Beispiel und da kannst du bei Vetstage einfach nach deinen Interessensgebieten filtern und deinen persönlichen Feed erstellen lassen. Ja, wenn du gerne Hilfe haben möchtest beim Erstellen des Profils bei Vetstage, melde dich super gerne bei denen, die freuen sich, von dir zu hören. Dilü!
Aber du sagst schon, du bist auch Tierärztin. Wir lenken mal auf das sehr Schöne erstmal. Was macht dir denn besonders Freude im Beruf?
Ich kann das nicht auf ein oder zwei Dinge reduzieren. Ich muss wirklich sagen, dass ich in diesem Nutztierbereich oder jetzt in dem Rinderbereich meine absolute Erfüllung gefunden habe. Und das fängt wirklich an damit, dass ich früh als eigenständiger, freier Mensch in mein Auto steige, in Kalender schaue, was so der Tag bereithält, mir am besten selber noch überlegen kann, wo ich als erstes hinfahre, was ich als Priorität Nummer 1, 2, 3 ansehe und dann zwischendurch diese kleinen Kicks, sage ich jetzt mal, einer ruft an wegen einem absoluten Notfall, sei es eine Geburt oder eine Verletzung oder irgendwas, dann wird alles wieder über den Haufen geworfen, aber es ist nicht schlimm, man kann improvisieren, auch so in den praktischen Sachen, Frakturversorgung etc. Da sind wir ja doch relativ also relativ gut geübt in Sachen Improvisation. Der Umgang mit den Landwirten, die Tiere natürlich an sich, zu jedem Wetter draußen sein. Also ich mag wirklich alles daran. Ich kann das leider nicht auf ein oder zwei Sachen begrenzen.
Das muss ja auch nicht. Ja, ich wollte ja lustigerweise nie Fahrpraxis fahren, was ich dann ja am Ende 8 Jahre gemacht habe. Ich wollte immer in der Klinik arbeiten, weil da war es trocken, da hatte man ein Dach über dem Kopf, man hatte immer Gesellschaft. Aber was ich auch sagen muss, was ich an der Fahrpraxis so lieben gelernt habe, war die Betreuung der Pferde, also der Patienten und Menschen über so einen langen Zeitraum. Und das habt ihr ja in der im Nutztierbereich noch krasser gefühlt. Das kann ich nur von außen beurteilen, aber weil man ja diese Bestandsbetreuung hat. Und da nochmal auch einen Besitzer mit vielen Tieren hat, die man vielleicht auch öfter sieht, als wir jetzt als Pferdeleute, die jetzt, ne, ein Pferd vielleicht dreimal im Jahr oder fünfmal im Jahr sehen. Wenn schlecht läuft, auch mal 20, aber gut, das soll so nicht sein. Aber trotzdem hat man natürlich dann diese ganzen Jahre Menschen und ihre Partner betreut und lernt die auf so einem ganz anderen Level kennen, in guten, in schlechten Zeiten, ne? Also das hat für mich am Ende die Fahrpraxis auch ausgemacht, dass man, ich habe damals zu Lena gesagt, einer meiner schönsten Termine, und da hat sie tierisch drüber gelacht, sind Impftermine teilweise gewesen, weil man sich da so nett mit den Leuten mal unterhalten konnte, so als Ausgleich. Man kommt nicht, weil was Schlimmes passiert ist und man einfach so ein bisschen teilhaben kann an diesem Leben über viele Jahre und da ja auch einfach eine Vertrauensbasis aufbaut. Und das hat für mich am Ende auch einen Großteil der schönen Seiten der Fahrpraxis ausgemacht.
Das stimmt definitiv. Ich habe ja auch ein paar Mal Kleintiersprechstunde gehalten und ich habe dann immer zum Schluss gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn Sie einfach nächsten Tag mal kurz anrufen, ob alles wieder in Ordnung ist oder nächste Woche, wie die Behandlung verlaufen ist, wie es Ihrem Tier geht. Und es hat einfach keiner angerufen und das hat mich so unglaublich frustriert, weil ich das auch gerne für mich als Lerneffekt gehabt hätte am Anfang. Dass ich weiß, funktioniert das jetzt überhaupt, was ich mache? Oder ist er vielleicht am nächsten Tag zu jemand anderen gegangen und hat sich gedacht, oh mein Gott, was ist das für eine Pfeife gewesen? Man hat einfach überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Und wie du schon gesagt hast, in der Fahrpraxis, wir haben ja noch natürlich den Vorteil mit diesen positiven Sachen, wie du zum Beispiel Impfen, machen wir relativ viele Besamungen. Das heißt, man kommt ja zu was sowieso gemacht werden muss und es hat überhaupt keinen negativen Effekt, sondern man kommt hin, plaudert kurz, wie es Wochenende war oder mein Gott, was so ansteht. Und zufälligerweise, wenn man nochmal da ist, darf man nochmal ein Kälbchen versorgen oder so. Oder man sieht halt die Patienten von vor 2 Wochen oder von vor einer Woche. Und ganz toll finde ich es, jetzt sind wir ja seit 3 Jahren besteht jetzt die Praxis. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo ich dann in der Kartei sehe, Kälbergrippe 2018 oder 2019. Und dann sehe ich das Tier als Kuh selber schon mit dem Kälbchen. Und das ist so ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man ja wirklich dieses Tier über ja sein ganzes bisheriges Leben begleitet hat. Und dann selber sieht, wie es mal ein Kalb bekommt oder ja, wo die Reise halt hingeht. Ich
Ja.
finde das auch das macht einen glücklich.
Ja. Also wie gesagt, gerade diese Patienten so über so Jahre zu behalten, das fand ich auch war oder finde ich immer noch, ist wirklich ein großer Vorteil von der Fahrpraxis. Die Klinik hat auch viele Vorteile und meine Kleintierärztin würde auch sagen, bei Ihnen ist es warm und trocken und das hat auch ganz viele Vorteile. Aber so
Denke
sind
ich mir auch mal, wenn es minus 20 Grad
wir.
hat, denke ich mir, oh, so
Und
eine
die
Klinik
Finger
wäre jetzt
so
irgendwie schön.
wehtun, dass man die Kanülen nicht mehr aufkriegt. Wo wir bei der anderen Seite im Ruf wären, was wären deine Top 3 quasi, was dich am meisten belastet im Tierärzteleben?
Das sind schon aussichtslose Fälle. Also wir haben ja auf jeden Fall auch die wirtschaftliche Komponente, die man nie vernachlässigen darf. Ich finde, die wirtschaftliche Komponente ist Fluch und Segen zugleich. Also ich bin manchmal ganz glücklich, dass man auch wirtschaftlich denken kann. Aber es begrenzt einen halt auch unglaublich in seinen Möglichkeiten, sei es diagnostisch oder therapeutisch. Dann finde ich noch sehr belastend einfach Landwirte, die viel zu lange warten. Warum auch immer, sei es aus Kostengründen, wo wir wieder bei der wirtschaftlichen Komponente sind, oder weil es einfach nicht sehen. Und dann sind wir ja, schlag mal wieder den Bogen zu Punkt 1, aussichtslose Fälle. Also manchmal kann man dann einfach nicht mehr helfen, weil Dinge so verschleppt sind, dass ich vor lauter Sekundärinfektion schon gar nicht mehr weiß, was die primäre Erkrankung überhaupt war. Das macht das Arbeiten halt unglaublich anstrengend und frustrierend. Und was ich über die Jahre hinweg gemerkt habe, was mich auch sehr belastet, ist, wenn jemand richtig unfreundlich zu mir ist. Also ich merke das von Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Ich kann damit total schlecht umgehen, wenn jemand so motzig, patzert, unfreundlich ist und ja, einen so von oben herab behandelt. Ja, wir erbringen eine Dienstleistung. Ja, du hast uns gerufen und wir helfen dir und du bezahlst dafür. Aber ein Hallo, ein Danke, ein Tschüss, ein normales Miteinander, glaube ich, ist nicht zu viel verlangt.
Das steht außer Frage. Und ich finde auch, es gibt Tage, da kann man sowas besser ab und es gibt Tage, da kann man sowas schlechter ab. Es kommt
Definitiv.
ja auch immer auf die eigenen Bedürfnisse ein bisschen an, wie die gerade erfüllt sind. Und gerade als Tierarzt sind die eigenen Bedürfnisse aus meiner Erfahrung heraus meistens nicht so viel wert oder stehen nicht im Vordergrund, haben keine Priorität und Ich habe das auch immer so empfunden, dass es erwartet wird, dass meine Bedürfnisse zurückgestellt werden im Dienst des Berufes, sage ich jetzt mal. Also Schlaf wird überbewertet, ne? Wochenende, Weihnachten, Neujahr, 1. Mai, also alle Feiertage. Du hast ja immer gearbeitet, das heißt, du hast an sehr vielen Sachen im Sozialleben nicht teilgenommen. Dann hast du noch den Schlafmangel. Dann hast du dich wahrscheinlich auch nicht so gut ernährt, weil, weiß nicht, also als ich Vollzeit noch gearbeitet habe, einkaufen. Ich meine, jetzt inzwischen
Schwierig.
gibt es ja Läden, die bis 21 Uhr aufhaben. Aber hat man da noch Lust zu, wenn man um 5 vor 9 noch losrennt, so ungefähr? Also diese ganzen, den Alltag überhaupt zu bestreiten. Wie gesagt, genügend Schlaf, gesunde Ernährung, genügend Bewegung. Also alles, was der eigene Körper so an Bedürfnissen hat, plus immer seine Gefühle, wenn man gerade nicht so gut drauf ist, zurückzustellen, um den Patienten und dem Patientenbesitzer ja auch auf einer seriösen Art auch respektvoll gegenüberzutreten, klappt häufig. Aber umso weiter man seine eigenen Bedürfnisse zurückschraubt, geht das manchmal unter. Und wenn man dann natürlich noch einen auf den Deckel bekommt, und das liegt ja meistens nicht an einem selber, sondern an dem Gegenüber, der hat vielleicht auch so einen Tag gehabt, weiß man ja nicht. Aber dann ist es natürlich schon, wie gesagt, ist es für mich so eine Erfahrung gewesen, dass ich ziemlich lange Raubbau an meinem eigenen Körper betrieben habe und ich immer das Gefühl hatte, dass die Leute von mir erwarten, dass meine Bedürfnisse gerade nicht so wichtig sind, weil das Tier hat ja jetzt was und deswegen muss ich ja jetzt springen. Das geht lange gut, aber halt nicht auf ewig.
Ja, das ist bei uns ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil die Landwirte ja auch keinen Feiertag kennen und kein Wochenende. Also die arbeiten ja im Endeffekt auch 24/7. Und ich glaube, die würden mir einen Vogel zeigen, wenn ich jetzt sage, du achtest nicht darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme, und dass ich keine Erholungsphasen habe. Dann sagt der mir, weißt du, wann ich das letzte Mal im Urlaub war? Und dann sage ich, ja, okay, ich weiß. Also das ist, glaube ich, nochmal eine gesonderte Rolle mit den Landwirten. Das kann man
Obwohl
vielleicht, also.
die dürften ja auch gerne ein bisschen an ihre Bedürfnisse denken.
Auf jeden Fall. Ich sage auch, komm, du hast eine Tochter, die ist alt genug, die ist gelernte Landwirtin, dann fahr halt in den Urlaub. Du musst ja nicht jeden Tag dastehen. Ja, weißt eh und so. Ja, man hat ja selber immer die besten Ausreden, warum man nicht sich was Gutes tun kann. Das ist mir schon klar. Und das war zum Beispiel in der anderen Praxis, wo ich ganz am Anfang gearbeitet habe. Da waren ja die Betriebsstrukturen ganz anders. Das waren ja sehr viele Junggesellen. Da gab es halt dann wirklich keine Option. Wenn der halt nicht da war, dann ist halt auch nichts im Stall passiert. Also, ob das natürlich jetzt auf lange Sicht die gesunde Art und Weise ist, sein Leben zu bestreiten, sei dahingestellt, aber ich glaube, manche suchen sich das halt auch nicht so aus. Also die werden dann da so reingedrängt und ja, haben halt auch keine große Alternative. Aber ja, gesunde Ernährung ist ein sehr wichtiger Punkt und ich bin froh, dass mein Mann so gut kochen kann und dass, wenn ich der zu Hause arbeitet und wenn ich mittags nach Hause komme, ganz oft was gut gekochtes auf dem Tisch steht oder zumindest dann für abends. Also mir geht's gut, ich kann mich nicht beklagen.
Ja, hervorragend, so soll es sein. Das ist natürlich absoluter Luxus. Der Mann, der kochen kann und es dann auch noch tut, das ist ja auch noch mal zwei Dinge.
Ja, sehr, er tut das sogar sehr gerne, weil ihn das ist sein Ausgleich, sein zur Stressreduktion. Ist super, oder? Ich krieg was Gutes zu essen und er hat keinen Stress. Perfekt.
Das klingt gut. Das ist Stressbewältigung. Da ist ja auch jeder Jeck anders. Also ich finde Kochen ja totale Zeitverschwendung und mich nervt es zu Tode. Das ist für mich so, das muss halt gemacht werden, weil ich mich gesund ernähren möchte, aber ich kann dem nichts abgewinnen, in der Küche zu stehen. Deswegen, es wäre jetzt für mich keine Stressbewältigung, aber was hast du denn für dich in der Praxis gefunden, um quasi nicht kaputt zu gehen? Auch da wissen wir natürlich, dass der Beruf auf mentaler und körperlicher Ebene für uns alle große Herausforderungen mit sich bringt. Ich habe gerade wieder einen Pferdekollegen mit einem krassen Bandscheibenvorfall. Also es ist ja nicht nur mental, klar, das Das ist auch ein Riesenthema bei uns, aber auch körperlich. Von daher erzähl uns doch mal deine Strategien, wie du im Beruf nicht kaputt gehst.
Also so eine richtige geradlinige Strategie habe ich leider nicht. Ich musste auch erst dazulernen, weil, wie du schon gesagt hast, die körperliche Belastung natürlich sehr groß in unserem Beruf ist. Und ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, dass ich mindestens ein bis zweimal im Monat zur Physio gehe, auch einfach nur, um quasi, damit alles an Ort und Stelle ist und man keine Fehlbelastungen mit der Zeit sich in den Körper einbaut, ja, und dann später Probleme hat. Dann habe ich natürlich den Vorteil mit dem Hund. Ich gehe einfach raus und gehe dann einfach, habe den Wald vor der Nase. Ich gehe dann einfach in den Wald und da ist niemand und da geht mir keiner auf den Nerv. Da muss ich mit niemandem reden. Das ist auch mal schön. Und ansonsten, ja, Familie, Freunde. Und ich habe mir aber für, zum Beispiel für dieses Jahr ganz fest vorgenommen, dass ich mehr Musik und Tanz in mein Leben bringe. Und ich habe jetzt schon ganz viele Konzertkarten gekauft und das in meinen Kalender alles eingetragen, weil ich finde, man braucht mehr Musik und einfach mal alles raustanzen, dann geht es einem auch wieder gut. Also
Sehr
das habe
gut.
ich mir zumindest für dieses Jahr vorgenommen.
Ich rufe dich dann Ende des Jahres nochmal an, Eva. Und lass mir erzählen, auf was für Konzerten du warst.
Ja, also bis Juli bin ich jetzt schon eigentlich jeden Monat ausgebucht. Da habe ich auf jeden Fall jeden Monat was vor und genau.
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Konzerte auch wieder alle weiter so stattfinden und nicht irgendeine komische neue Katastrophe
Oh
auftritt.
ja, Daumen drücken, auf jeden Fall.
Das war jetzt so quasi das, was du privat ja auch viel machst. Physio finde ich auch spannend, dass du das wirklich zweimal die Woche machst. Also ich gehe im Moment auch zweimal die Woche zu Physio. Also
Also zweimal die Woche schaffe ich nicht, zweimal im Monat.
zweimal im Monat ist auch regelmäßig. Ich muss oder möchte im Moment gerade zweimal gehen, weil ich mein Knie nach dem ganzen, ich gehe eigentlich joggen, aber mein Knie hat gesagt, joggen ist nichts mehr für mich. Dann hat er gesagt, ich soll walken gehen. Da habe ich gesagt, ich bin doch keine 60, ich gehe doch nicht walken,
Oh
könnte mich noch
Gott.
nicht mit anfreunden. Aber
Das ist
ja.
doch kein Sport.
Oder
Ich weiß nicht, wer das irgendwann mal als Sport deklariert hat. Walken. Das ist
habe
halt
ich auch
einfach
gesagt.
gehen.
Aber da habe ich mich ganz schön in die Nesseln gesetzt mit all den Walkern um mich herum. Das ist wirklich
Oh
anstrengend, ist mir erzählt worden. Aber gut. Du hast vorhin mal erzählt, dass ihr in der Praxis auch angefangen habt zu digitalisieren, was ich sehr spannend finde. Ich bin ja aus dem digitalen Bereich auch zusätzlich quasi mit Kernkompetenzwert und ich glaube auch, dass da mega viel Potenzial steckt. Und mein Eindruck ist, dass wir als Tierärzte nicht gerade die schnellsten sind, was Digitalisierung und Automatisierung angeht. Ich muss da immer an, das ist schon ein paar Jahre her, muss ich ihm zugute halten, ein bisschen lachen. Da waren wir auf einer Fortbildung und da hat einer, das war ein, auch Nutztiertag und einer der Dozenten hat über Influencer gesprochen und mein Chef hat irgendwann gefragt, warum der gute Mensch die ganze Zeit über Influencer spricht, also die Grippe. Und wir sind abgebrochen vor Lachen, bis ich ihm erklärt habe, dass Influencer Menschen sind, die im Internet Einfluss auf andere nehmen. Das
Ja,
war
schwierig.
für den, ja, das war für den so weit weg. Also so weit weg. Und es gibt natürlich ein paar.
Das ist ja auch bei unseren Bauern. Wenn ich frage, darf ich das für Instagram verwenden, darf ich da ein Foto machen? Ja, wenn du meinst. Was ist das? Ja, dann sage ich, das ist halt wie ein Blog im Internet. Ein Blog. Okay. Gut, die wissen dann immer noch nichts damit anzufangen. Und dann rufe ich es auf, dann zeige ich es ihnen kurz und dann sagen, ach so schaut das aus. Ja, super. Okay, natürlich darfst du das dafür hernehmen.
Für dieses Insta-Book habe ich jetzt
Genau.
letztens gehört. Das war auch sehr schön. Von daher glaube ich wirklich, dass wir Tierärzte, ich kenne noch Praxen, die schreiben noch Papierkarteikarten.
Die Praxis, wo ich vorher gearbeitet habe, die haben Abgabebelege geschrieben, dann quasi nochmal auf einen Zettel wie oft sie quasi welche Leistung erbracht haben oder welche Leistung sie generell erbracht haben. Und dann hat jemand aus den Zetteln, aus den Zweien, also Abgabebeleg und den Leistungsschreiben, eine Rechnung geschrieben. Nochmal per Hand, die dann das Büro eingetippt hat. Dann denke ich mir so, habt ihr irgendwie alle zu viel Zeit? Also unglaublich, wie kann man so, entschuldige bitte, dumm sein, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu starten? Ich verstehe das nicht.
Also wie gesagt, ich gucke natürlich mit meiner krass digitalisierten, automatisierten Brille drauf und ich denke mir bei so vielen Vorgängen, das könnte man so viel leichter und schneller machen. Mein Credo ist immer, was du häufiger als fünfmal erzählst, sollst du digitalisieren. Und es muss überhaupt nicht fancy sein und man muss überhaupt kein Technikfreak sein aus meiner Sache, oder aus meiner Sicht. Aber ich glaube, da haben wir noch so viel Potenzial, uns Arbeitserleichterung oder Lebenserleichterung zu schaffen, weil, wie du sagst, man krass Zeit sparen kann. Und was haben wir alle zu wenig als Tierärzte? Zeit.
Zeit.
Arbeit haben wir
Also ich
nämlich
bin auch
genug.
definitiv. Also ich bin ganz dankbar. Wir haben momentan so ein Computerprogramm, da gebe ich quasi alle Medikamente und alle Leistungen ein. Und aufgrund der Chargen, wenn man das ordentlich pflegt, habe ich gleichzeitig noch eine Inventur. Also das heißt, ich habe schon wieder einen Punkt, wo ich dann nicht unbedingt mich 5 Tage in die Apotheke reinstellen muss, um zu gucken, ob jetzt wirklich das und das noch da ist. Es passiert alles automatisch und in dem Atemzug auch noch die Rechnung für alle. Also das ist eine sehr große Arbeitserleichterung.
Ja, wir haben das auch umgestellt und die Umstellung ist natürlich auch immer echt krass anstrengend für alle Beteiligten, weil man ist ja so eingefahren. Aber gut, sie kommt die Veränderung und am Ende ist es ja auch dann alles viel besser, aber der Weg dahin ist halt echt krass anstrengend. Und ich weiß noch, wo wir angefangen haben, die Medikamente einzupiepen im Auto. Dann hast du ja auch alles automatisch und chargengenau und alles auf dem Abgabebeleg. Das geht dann per E-Mail raus und du musst es gar. Aber bis das läuft, dass du das auch
Ja.
nachts um 3 tust. Also das war schon ein krasser Weg, muss ich gestehen. Also weil dann ist minus 10 Grad, Schneeregen von der Seite, du stehst unter der Klappe und denkst, nee, ich mache den Laptop jetzt nicht an, ich will wieder ins Bett.
Ja, wir hatten am Anfang auch Probleme, dass unsere Autos von der Leistung das gar nicht geschafft haben, dann immer den Drucker bei jedem Wind und Wetter noch in Gang zu bringen. Und dann stehst du da und der Scheißdrucker funktioniert wieder nicht. Und dann denkst du dir, ich flipp gleich aus, ich schreibe den Zettel einfach zu Hause. Oder das Laptop muss halt immer mit im Haus, weil dem ist dann nachts zu kalt im Auto. Mein Gott. Aber na gut, man gewöhnt sich halt an alles und irgendwann ist das der Vergangenheit, gehört es der Vergangenheit an und dann ist es vergessen. Alles
Ja, das
gut.
mit der Kälte, das habe ich auch mit dem Telefon immer gehabt, dass es mal ausgegangen ist bei Minusgraden. Und unser digitales Röntgengerät, da musstest du auch immer die Platten so unterm T-Shirt oder am Pullover mitfahren, damit das. Jetzt funktioniert das alles, ja, aber am Anfang, wo diese Geräte eingeführt worden waren, war Minusgrade schon echt immer eine Herausforderung. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Siehst du, kommen wir zum Abschluss noch. Wo siehst du denn noch, gerade wenn wir jetzt das große Kollektiv der Tierärzte angucken und mit all den Problemen und Stolpersteinen, die wir gerade so versuchen zu stemmen, wo siehst du Potenzial, wo wir noch uns in der Zukunft verbessern können?
Also ich bin ja prinzipiell jemand, der Ehrlichkeit sehr schätzt und ich versuche auch immer sehr ehrlich zu sein und ich verstehe immer nicht, warum man sich gegenseitig das Leben so schwer machen muss, indem man sich und dem anderen irgendwas vorspielt, was nicht stimmt. Also ich muss ja niemandem sagen, ja, es ist immer alles gut bei uns, es ist immer alles schaffbar, wir haben überhaupt nie Stress. Ich kann doch einfach ehrlich sagen, der Tag war mir zu voll. Wir müssen uns was überlegen. So funktioniert das nicht. Erst letztens hatte ich was, da bin ich total ins Strudeln gekommen, weil der eine Besuch statt eine halbe Stunde anderthalb gedauert hat. Da war ich am Ende so frustriert, dass ich danach zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, wir müssen das anders machen. Ich muss im regelmäßigeren Rhythmus den Betrieb besuchen, dass ich Behandlungen nicht so stauen, dass ich einfach mich besser organisieren kann, mir selber den Zeitdruck rausnehmen, auch für zukünftige Behandlungen, weil so ist der Landwirt angepisst, ich bin angepieselt, keiner hat Spaß und das muss nicht sein. Also ich finde, wenn man einfach sich austauscht und ehrlich ist, sind wir, glaube ich, schon mal einen großen Schritt voraus. Und auch dieses, ich habe das ja ganz oft, dass mich Studenten oder Anfangsassistenten mal anschreiben und wegen was fragen und die sind alle so duckmausert und dann denke ich mir so, wenn du eine Frage hast, dann frag und lieber gibt dir jemand ehrlich eine Antwort und auch mal, ich möchte mich dazu nicht äußern, lies lieber nach oder frag deinen Chef, anstatt die sich gar nicht erst trauen zu fragen. Also man kann doch gerne das teilen, was man sich hart erarbeitet hat. Nur weil mein Weg hart war, muss das ja für niemanden anderen genauso hart sein. Also ich finde, wenn man einfach ein bisschen netter und ehrlicher miteinander umgeht, ich glaube, da sind wir schon einen großen Schritt weiter. Genauso auch in Vertragsverhandlungen. Ich habe zum Beispiel damals ganz ehrlich gesagt, ich wünsche mir Kinder. Also ich habe hab gesagt, schau, ich bin so und so alt, dass das jetzt keine 5 oder 10 Jahre mehr dauert, bis Familiengründung im Raum steht, ist dir hoffentlich auch bewusst. Und trotzdem war es ein Problem. Also ich war ehrlich und trotzdem wurde mir das angekreidet. Das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Also wenn schon jemand ganz ehrlich ist, dann sollte man das halt auch anerkennen.
Also auf jeden Fall die Kommunikationswege und Arten nach vorne bringen. Das ist lustigerweise auch was, was mir oft gesagt wird. Du gibst ja immer so viel Preis von meinem Wissen. Und ich habe das oft, also wirklich oft, dass das an mich herangetragen wird, sowohl von Besitzern wie auch von ganz vielen Tierärzten. Wie viel gibst du denn da Preis? Oder warum gibst du denn so viel Preis? Oder das ist, und dann denke ich so, wie ich gebe. Also das ist ja, das ist, also am Ende sind wir ja dafür da, die Welt etwas gesünder zu gestalten. Und wenn ich doch durch meine Berufserfahrung, wie du sagst, das alles mir hart erarbeitet habe, wäre es ja total fahrlässig, das für mich zu behalten, weil ich werde nicht ewig wehren und es kommen ja Leute nach, die das Gleiche tun sollen. Also ich habe diesen Vorwurf oder diesen Ausspruch auch ewig nicht verstanden, was sie damit gemeint haben. Aber das ist oft an mich herangetragen worden. Also.
Ich verstehe das auch nicht, weil im Endeffekt, ob ich jetzt jemanden das erzähle oder der das in einem Buch nachliest, weiß ich nicht, es läuft ja im Endeffekt auf das Gleiche hinaus. Und so kann ich ja wenigstens noch ein, zwei Tipps dazu geben, die das Buch halt nicht hat. Und
Genau.
dann hat der es nach mir ja viel, viel einfacher. Und in erster Linie ist ja unser großes Ziel, Tieren zu helfen, Tiere gesund zu machen, gesund zu erhalten. Und wenn meine 2, 3 Tipps, die ich jedem mit an die Hand geben kann, die dann hoffentlich auch funktionieren, dazu beitragen, dass es nur einem oder zwei Tieren besser geht, da habe ich doch gewonnen. Also warum ist es was Schlechtes?
Ja, wie gesagt, habe ich auch nie nachvollziehen können, wird aber oft auch an mich herangetragen. Also das.
Ich weiß nicht, ob das dann einfach heißt, nur weil wir quasi alle ein hartes Studium gehabt haben, müssen die anderen das auch gehabt haben. Ich finde den Gedanken irgendwie falsch,
Komisch, ja.
dass sich jeder selber quälen muss, um dorthin zu kommen. Leuchtet mir auch nicht ein.
Und auch das andere, was du gesagt hast, dass die Anfangsassistenten so geduckt fragen oder sich nicht trauen, ist auch was, was ich viel beobachte. Ich habe ja auch einige Anfangsassistenten durch meine Weiterbildungsermächtigung früher betreuen dürfen. Und dieses, ich bin nichts wert oder ich kann ja nichts, ich darf keine Forderungen stellen, obwohl sich das ja gerade ein bisschen ändert, aber dieses geduckt, weil ich Anfänger bin, gefühlt, dass sehe ich auch in ganz vielen Gesichtern oder habe ich beobachtet in vielen Gesichtern in den Jahren, dass sie sich ja nicht mit breiter Brust und starken Schultern in die Praxis begeben haben. Woran das liegt, weiß ich nicht so richtig, ob das von jedem persönlich was ist, was man mitkriegt oder ob man von außen gestutzt wird. Du kannst ja nichts, ne? Also vielleicht ist es auch eine Komponente aus beiden Punkten und vielleicht auch von dem Typ Mensch, der am Ende Tiermedizin studiert. Aber das ist, glaube ich, schon auch aus meiner Sicht ein großes Problem, was die Anfänger mitbringen. Also dieses sich nicht trauen, sich nicht vollständig wertvoll zu fühlen, ist sicherlich Teil mit einem großen Problem.
Ja, ich sehe das immer jetzt bei den Praktikanten, die dann mitfahren. Am Anfang, da trauen die sich ja gar nichts, gar nichts. Und dann, wir pflegen ja ein sehr gutes Verhältnis zu den meisten unserer Landwirten. Ich sage dann immer, ist es dir recht, wenn der oder die Praktikantin ein bisschen was macht? Ich schaue auch, es passiert nichts, brauchst keine Angst haben. Ja, passt schon, passt schon. Und dann sage ich auch zu dem Landwirt, jetzt geh einfach irgendwo anders mal hin, dass er nicht die ganze Zeit all eyes on me. Und dann lasse ich auch mal die mal kurz 5 Minuten in Ruhe Gefäß stauen und so, dass sie es einfach selber gemacht haben und wissen, ah ja, das ist ja gar kein Hexenwerk, das kann man ja einfach, wenn man sich nur einfach mal 1 Minute Zeit lässt und nicht die ganze Zeit total verunsichert ist. Und dann irgendwann geht klickt der Schalter um und du drückst dir eine Spritze in die Hand, fragst, schaffst du das? Ja, klar. Und dann denke ich mir so, okay, Ziel schon erreicht. Die trauen sich was zu. Die haben keine Angst mehr. Es kommen noch genug Situationen, wo man Angst hat. Auch die bleiben jetzt auch nicht aus, wenn man schon ein paar Jahre in der Praxis ist. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir denke, ach du Piep, ja. Aber das gehört auch ein bisschen mit dazu. Und wenn sie wenigstens so die Basics selbstbewusst rüberbringen können. Ach, dann ist schon die halbe Miete gemacht.
Ja, definitiv. Und ja, die Angstmomente bleiben. Aber es werden
Ich
weniger. Wir
weiß.
wollen jetzt hier niemanden abschrecken.
Na, es werden weniger, aber ich muss ehrlich sagen, sobald quasi, ich weiß nicht, wie das bei euch im Pferdebereich ist, aber sobald quasi Anruf ist, Geburt, denke ich mir immer, oh Gott. Also jetzt nicht, dass ich Angst habe, dass das Kälbchen da nicht rauskommt, sondern was wird das? Also da läuft schon so eine ganze, da rattert schon in meinem Kopf alle möglichen Situationen und man hat so richtig schwitzige Hände und der Puls ist hoch und denkt sich, oh Gott. Und dann ist man vor Ort fest rein und denkt sich, okay, gut. Jetzt weiß ich, womit ich es zu tun habe. Aber das Herzklopfen bleibt auf jeden Fall.
Das Herzklopfen bleibt. Das macht es vielleicht am Ende irgendwie aus.
Stimmt.
Zum Abschluss, was möchtest du deinen Kollegen noch mitgeben auf dem Weg? Den neuen, den zukünftigen? Wir brauchen euch alle. Kommt in unseren Beruf.
Mich hat erst auf einer Fortbildung, haben mich zwei junge Studentinnen, oder was heißt junge, haben mich zwei Studentinnen angesprochen und haben gesagt, hey du, was würdest du uns raten? Jetzt geht es dem Ende zu vom Studium. Was empfiehlst du? Wie geht man in die Verhandlungen mit seinen Arbeitgebern und sowas? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, habe ich gesagt, tritt selbstbewusst auf, verkauf dich. Du hast die letzten 5,5 Jahre ein unglaublich schweres Studium hinter dich gebracht. Mach dich nicht so klein, aber bleib realistisch. Also ich habe das nämlich auch schon von ganz vielen Arbeitgebern gehört, dass die ganzen, die jetzt quasi nachkommen und ihren ersten Job oder ihren zweiten Job suchen, dass die Forderungen haben, da haut es einem Vogel raus. Also, dass die manchmal jenseits von Gut und Böse sind, weil alle sagen, ja, du kannst dir quasi jede Stelle aussuchen, du wirst überall mit Kusshand genommen. Aber ich denke mir halt, man muss halt auch was bieten können. Nur weil ich jetzt 5,5 Jahre studiert habe, heißt ja trotzdem noch nicht, dass ich alles kann oder dass ich die meisten Sachen souverän kann, sondern staffel die Sachen. Also, ich habe das damals so gemacht, dass wir ein Grundgehalt ausgemacht hatten. Orientierung an den verschiedenen Instituten. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das und das kann, möchte ich so und so viel mehr haben. Oder nach einem halben Jahr möchte ich so und so viel mehr haben. Und das war von Anfang an im Vertrag festgelegt. Und damit bin ich unglaublich gut gefahren. Also, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, jetzt kann ich alleine einen Kaiserschnitt, dann kriege ich nächsten Monat, kriege ich dann das neue Gehalt, was wir vereinbart haben. Ja, kein Problem. Es gab einfach diese vielen Angstsituationen, die dann im Berufsleben mit dem neuen Arbeitgeber kommen, die gab es dann einfach gar nicht mehr. Oder die waren zumindest so klein, dass man nicht mehr so viel Überwindung gebraucht hat, weil vorher schon alles klar definiert war. Also ich glaube, dass das vielleicht ein ganz guter Tipp ist, dass man sich erstens gut verkauft und zweitens das auch realistisch betrachtet. Und sind wir wieder bei dem Punkt der Ehrlichkeit, einfach von Anfang an, dass mit den Leuten, mit denen man ja seine Zukunft beruflich verbringen möchte, ehrlich miteinander ausmacht, wo die Reise hingehen soll und was man sich so vorstellt und was man selber mitbringt.
Finde ich einen super spannenden Ansatz. Habe ich persönlich so nie erlebt in meiner Laufbahn. Aber ich finde den Ansatz wirklich überragend gut als Idee, weil es gibt in jeder Sparte natürlich das, was ein Anfänger mitbringt, was er lernt. Und dann gibt es die schwierigeren Einsätze, ist ja immer relativ betrachtet. Wenn man nur dreimal die Sachen gemacht hast, geht es ja auch wieder. Aber dass man, ich glaube, das gibt auch nicht nur dem, doch, es gibt auch dem Arbeitgeber super viel Orientierung, weil er weiß, jetzt arbeiten wir das zusammen, ne, wird eingearbeitet, dann wird der nächste Meilenstein zusammen eingearbeitet. Derjenige, der neu reinkommt, weiß, was er wann wie quasi dazulernt, was ja auf beiden Seiten irgendwie Sicherheit gibt und Planung möglich macht. Also finde ich,
Auch für Notdienste und so.
absolut.
Also wenn ich weiß, dass meine Angestellten die und die Sachen souverän können, weil wir das miteinander erarbeitet haben und ich jetzt so und so oft das mitbekommen habe, dass das auch funktioniert, dann kann ich mich ja auch als Arbeitgeber oder die anderen im Team beruhigt zurücklehnen und brauche nicht darauf warten, dass vielleicht um Hilfe gerufen wird, was ja prinzipiell auch nicht schlimm ist. Also das will ich ja gar nicht sagen. Wenn man Hilfe braucht, sollte man auch immer um Hilfe fragen können und Hilfe bekommen. Das ist die andere Sache. Aber prinzipiell, wie du schon sagst, man weiß, was man selber kann und was man kriegt.
Ja, ah, super cool. Ja, vielen Dank, Eva, für deine ehrlichen Einblicke in deinen Beruf, die Impulse für vielleicht den einen oder anderen, der hier reinhört. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Ich schau mal, oder wie wir alle gemeinsam zusammen den Berufsstand jeden Tag ein klein bisschen besser gestalten können. Und
Ich bin schon gespannt.
ja, ist Zeit für Veränderung, da sind wir uns alle einig. Jetzt müssen wir es nur noch angehen. Und ich schreibe mir jetzt in den Kalender, dass ich dich in 6 Monaten anrufe und frage, auf wie viele Konzerten du warst, Eva.
Sehr, sehr gerne. Und wenn ich das jetzt weiß, dann muss ich mir jetzt noch alle Tickets wieder ausdrucken, weil in Sachen Digitalisierung hat man das natürlich alles so bei sich. Aber ich drucke mir die jetzt alle aus und dann werde ich die in 6 Monaten darauf verlinken und dir sagen, wo ich überall war.
Du kannst es ja super nachhaltig screenshotten und mich vertaggen
Stimmt.
auf Instagram.
Ja, bleiben wir ganz modern und digital, sehr gut.
Perfekt, Eva. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke und ich bin mir sicher, wir sprechen mal wieder. Mach's gut.
Mach's gut.
Das war die heutige Folge von Unter uns gesagt, dem Podcast für Tierärzte von Tierärzten. Ich hoffe von Herzen, dass du ein bisschen Inspiration getankt hast und jetzt Kribbeln in den Fingern hast, um etwas zu verändern. Du möchtest deine Geschichte hier im Podcast auch gerne erzählen und andere inspirieren, motivieren und Mut machen? Schreib mich total gerne an. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und dann auch mit dir zu quatschen. In diesem Sinne einen digitalen, kollegialen Gruß von mir an dich. Denke ran, du bist nicht allein, wir sind viele. Also lasst uns gemeinsam den Tierärztealltag lebenswerter gestalten. Zusammen, jeder auf seine Art.